Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Auch heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Wir haben schon vor einigen Wochen persönlich gequatscht, mein heutiger Gast und ich. Und die sagt, Mensch, eine Folge wäre eigentlich mal cool, weil es ein sehr besonderes Thema ist. Und heute kommt es endlich dazu. Ich freue mich sehr. Heute bei mir Christopher Bilz. Hi.
Hi, grüß dich.
Christopher, wir haben ja uns schon öfter mal gesehen, regional in Brandenburg auf Turnieren. Ihr macht auch selbst öfter mal Turniere, habt doch jetzt letztes Mal beim Ranglistenturnier das Ganze ausgerichtet und macht da einen sehr guten Job. Hab mich immer sehr wohl gefühlt bei euch, also macht wirklich Spaß. Und wir sind heute aber nicht nur hier, um über den Amateursport an sich zu reden, werden wir natürlich auch, sondern du hast auch ein ganz besonderes Thema, was mit deiner persönlichen Geschichte auch zusammenhängt. Und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen in den Fokus so rücken, was da auch alles Tolles so organisiert wird. Denn du bist aktuell deutscher Meister. Vielleicht kannst du ja mal für die Zuhörer so ein bisschen eine Einleitung geben, wer du bist, wo du herkommst und wo du deutscher Meister geworden bist.
Ja, also ich bin Christopher Bilz aus Werneuchen, gebürtiger und geborener Rüdersdorfer, 39 Jahre und seit jetzt mittlerweile über 28 Jahre herztransplantiert. Das Ganze hat sich ereignet im Juni 97, 1997. Und das ist ein ganz großes Privileg, ja, da quasi auch noch am Leben zu sein und solche Momente mir selbst zu bescheren, der Darts-Community zu bescheren mit den Ausrichtungen von so einem Ranglistenturnieren und deutscher Meisterweg am 1. Mai dieses Jahr geworden, der Organtransplantierten und der Dialysepatienten in Dresden am 1. Mai diesen Jahres.
Ja, es sind jetzt viele Aspekte, auf die ich gerne quasi alle nochmal einzeln eingehen möchte. Ich selber habe tatsächlich auch mit dem Thema Transplantation und so selber noch nicht so groß die Berührung gehabt und würde da ganz gerne so ein bisschen die Folge vielleicht auch nutzen, um da die eine oder andere Aufklärung vielleicht gleich zu betreiben für die Zuhörer. Vielleicht als Anfang, wie kam das bei dir dazu, dass du quasi diese Transplantation benötigt hast?
Ich war im Sommer 97, habe ich mir mit meiner Oma zusammen, oder sie hatte mir neue Fußballschuhe geholt. Ich bin da zum nächsten Training gegangen und bin bei dem Training umgekippt. Und da haben sie gesagt, oh, das ist bestimmt die Aufregung wegen den neuen Töppen, weil die Schuhe haben damals eine ordentliche Stange D-Mark gekostet. Und ich hatte die auf einen schönen Schotter angezogen. Wir wissen alle, wie wir auf dem Schotter dann danach mal aussehen oder wenn wir drüber geschliffen sind. Die Brandwunden kennt man nur noch vom Kunstrasen. Und dem war aber so nicht. Das war nicht die Aufregung von den Schuhen, sondern da war das Herz schon so weit fortgeschritten und kaputt, dass ich glaube ich 2 Tage in Rüdersdorf, in meiner Heimatstadt, im Krankenhaus gelegen habe und die schon ganz schnell feststellen konnten, dass mir hier nicht geholfen werden kann, da müssen die Experten ran. Ich hatte einen Blutdruck und einen Puls von weit über den Normwerten, gerade noch zum Kinddasein. Und dann hatte sich dann kurz und schnell nach den ersten Herzkatheteruntersuchungen herausgestellt, dass es eine dilatative Kardiomyopathie ist, also eine Herzmuskelentzündung, die dann nicht mehr reparabel war.
Wie alt warst du da?
10.
Okay. Und jetzt ist es ja so, ich kann mir vorstellen, wenn es ja auch vorher noch kein Thema war und so, das ist ja natürlich für die gesamte Familie ein unglaublicher Einschnitt ins Leben erstmal. Und auch für dich mit Sicherheit, ich weiß nicht, inwieweit man das mit 10 überhaupt irgendwie begreifen kann, was da passiert. Hast du da überhaupt eine aktive Erinnerung dran an diese Zeit?
Ja, sehr, sehr. Also ich war, glaube, dadurch auch sehr schnell erwachsen. Sehr schnell erwachsen. Ich hatte damals auch, ich sag mal, heutzutage gibt es ja in vielen Bereichen, Gott sei Dank, um das jetzt nicht zu verharmlosen, viel und überall schnelle, also schnelle nicht leider, aber psychologische Hilfe. Dem war nicht so. Das haben meine Eltern dann mit mir oder wir als Familienbund selber in die Hand genommen. und haben mich aber nicht immer darauf ausruhen lassen, dass ich da so einen Sonderstatus habe, sondern doch sehr doll und sehr, wie soll man sagen, mit der Wahrheit konfrontiert, ne? Dass es ja auch dann immer noch Nebenerscheinungen geben kann, Medikamenteneinnahme lebenslänglich. Lebenserwartung ist dann nochmal ein Thema, das ist dann 2005 ganz besonders geworden. Und 2006. Und ja, da wird man mit der Situation, wird man dann schnell erwachsen. Also ich will mir nicht sagen, dass man jetzt mir die Kind, dass mir die Kindheit genommen wurde, aber man hat das alles anders erlebt. Ein bisschen strenger und konsequenter.
Und wie ging das Ganze dann weiter? Also, das war dann quasi klar, dass da ja im Endeffekt eine Transplantation der einzige Weg wahrscheinlich war, der irgendwie möglich war. Wie funktioniert das dann im Folgenden? Also, ging das dann schnell, dass da ein Spenderherz gefunden war? Oder, also gerade beim Herz, wie läuft das überhaupt ab, sozusagen bei Organen, die man jetzt irgendwie aus der Familie oder so spenden kann, ist ja klar, dass es da Optionen dann öfter mal gibt. Aber jetzt in dem Fall ist es ja so, würde ich sagen, wahrscheinlich die komplizierteste Form, die es überhaupt gibt, ne?
Ja, und es gibt noch kompliziertere, das habe ich dann, da kommen wir schon später noch zu, bei der Weltmeisterschaft dann der Organtransplantierten festgestellt, dass ich doch dann noch mit einem Organ ziemliches Glück habe, aber auf das Herz zurückzukommen. Boah, ins Detail kann ich nicht sagen, da wir ja jetzt fast ins dritte Jahrzehnt, wie lange das her ist. Auf jeden Fall wurde ich natürlich auf eine Warteliste gesetzt und um 97 rum gab es. So wie auch heute, und das ist ja auch das Thema, noch nicht die Widerrufsbelehrung. Also in Ländern wie Österreich, wo mein Organ auch herkommt, oder Frankreich, kommst du auf die Welt und bist automatisch Spender, was wir hier leider nicht haben. Und du musst, wenn du nicht spenden möchtest, in den besagten Ländern Frankreich und Österreich dann Nein sagen. Ansonsten bist du bis Lebensende dann potenzieller Organspender. Durch die den Skandale, die auch hin und wieder mal jetzt in den im letzten Jahrzehnt oder Anfang letzten, ja, wann der genau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren da auch eher Skandale mit Organtransplantation, Organhandel und so weiter. Und ploppt auch hier und da immer mal wieder auf und macht die Sache zur Bereitschaft der Organspende, die Leben rettet, natürlich nicht gerade den besten Eindruck. Aber da kämpfen ja viele, viele Institutionen, die Transdia, die die Weltmeisterschaft ausgetragen hat und auch die deutsche Meisterschaft oder hier örtlich in Berlin Transplantiert e.V. Da sind viele, viele Communities, auch organspezifische, wo man da sich Rat einholen kann, die auch hier und da auf Messen und großen Ereignissen doch stehen und dafür Bekanntmachung machen. Und bei mir war es 97 so, dass ich zur Vorbereitung, dass halt keine starke Belastung von, sag ich mal, Viren und Bakterien kam, das weiß ich heute noch wie heute, tut mir immer noch die Gutsche weh, musste ich mir, glaube ich, an jedem Tag, weil das Organ hätte ja jeden Tag, jederzeit kommen können, ich glaube, alle Milchzähne, also alle Zähne, die faulig waren, die so oder so, man hat ja noch einen Zahnwechsel, glaube ich, mit Zähnen, musste alles raus, alles weg, die ganze Karies weggeschliffen, weil da alle Bakterien waren, das war auch noch so ein Highlight, weil mir jetzt gerade hier einfällt, das ist ja nicht immer so präsent, das war so ein Einschnitt dafür, dann mussten die Fingernägel, die Fußnägel, musste alles sauber sein, dass da keine Pilze, Bakterien sich bilden können, wenn man dann in die Situation kommt, dass man frisch transplantiert ist, weil dann ist es wie in tatsächlicher Quarantäne, was wir nur vor ein paar Jahren auch hier erlebt haben. Da kommst du dann in so ein Isolationszimmer, alle deine Besucher müssen sich vorher Handschuhe, Schutzkittel, Maske, Haube, Desinfektion, dann nehmen sie so eine Säule drin und werden dann nochmal, wie sagt man, steril gemacht. Meine ganzen Klamotten wurden dann an dem Tag, wo ich dann ins OP gekommen bin, auch alle steril gemacht. Manche Lieblingskuscheltiere und Kopfkissen haben es leider nicht überlebt, die Dauer vom steril machen. Und das war so erstmal dann im Gang und Gäbe. Alles steril, alles abkochen und die Haustiere mussten zu Hause verschwinden. Also das weiß ich jetzt. Damals wurde mir gesagt, ja, der Kater ist leider abgehauen. Nee, der musste halt weg. Alle Pflanzen mit richtiger Erde drin, wo Sporen und so sein konnten, mussten alles weg. Also da war schon ein großer, großer Einschnitt denn damals gewesen.
Hast du, wenn du jetzt in dem Fall zum Beispiel das Herz transplantiert bekommst, einen Wissen, also wirst du informiert, wer der Spender letztendlich war? Also hast du da irgendwie ein persönliches Bild quasi, von welchem Menschen das Organ kommt?
Ja, das ist ein sehr, sehr tiefgreifendes Thema. Also das geht. Mir war, ja, also mir wurde mitgeteilt, damals soll angeblich ein 6-jähriger Junge aus Österreich gewesen sein. Und zum 2017, da hatte ich auch gerade meinen Kreuzbandriss, Außenbandriss und Innenmeniskusriss und bin mit diesem ledierten Bein nach Österreich geflogen mit meiner Frau, also nicht damalig, also meiner zu dem Zeitpunkt schon Frau, nicht Freundin. Und wir sind da so ein bisschen auf die Spurensuche. Also wir sind dann ins Herzzentrum zu Wien gefahren. Da gab es auch tolle Gespräche mit dem Oberarzt, der sich echt dafür das Thema kurz Zeit genommen hatte. Warum kurz? Weil das Datenschutzgesetz ist schon ein ganz schönes Gesetz, aber dieses Gesetz ist ja so dermaßen abgesichert, dass da und quer geprüft, dass man nicht an irgendwelche Daten da kommt. Ich sagte immer so, gerne, wenn ich jetzt aus einer gewissen Glaubensrichtung komme, das Organ kommt aus einer gewissen Glaubensrichtung, ob das für die Psyche dann so tragbar ist. Deswegen ist der Prozess, um überhaupt dran zu kommen, dass man einen Antrag, ein Formular, also einen Brief schreiben muss an das ist so eine externe Stelle. Dann wird der Brief psychologisch geprüft. Der geht dann, wenn die das Okay geben, zu der besagten Familie. Und die Familie entscheidet zurück mit einer Antwort wieder an diese geprüfte Stelle und dann entscheiden die, ob es wirklich zu einer Übereinkunft kommen kann oder sollte oder nicht. So hatte mir
Okay.
damals, so habe ich zumindest damals verstanden und gehört bekommen in Österreich. Dann sind wir aber der Sache weitergegangen, weil wir zu dem Zeitpunkt einen starken Wunsch nach Kindern hatten und das noch nicht erfolgt ist zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte dem Neugeborenen, unabhängig vom Geschlecht jetzt, also mit der Tendenz, dass es ein Junge wird, oder mit der Hoffnung, rausfinden, wie derjenige hieß. Weil der für mich, Stand der Dinge damals, ein 6-jähriger Junge aus Österreich war. Ich bin nur mit so zwei, drei markanten Wörtern, das ist jetzt vielleicht für den anderen, einen oder anderen Hörer nicht greifbar, aber meine Putenpelle sehen würde, dann schon, sind wir nach Österreich zu den Friedhöfen gefahren, also zu dem Zentralfriedhof zu Wien. Und mit der Info noch aus dem Krankenhaus, wann ungefähr der Sterbezeitpunkt von dem Spender, Spenderin sein musste, wusstest du auch ungefähr, wo dann der Todeszeitpunkt war. Diesen Todeszeitpunkt hättest du am Friedhof rausbekommen können. Plus das Alter, also man hätte sich von Friedhof zu Friedhof, um es kurz zu machen, hangeln können und dann diesen besagten Todestag plus das Alter, 6 Jahre, gesagt zu bekommen. Aber als wir dann auf dem Friedhof waren und der da zwei, drei Namen vorgelesen hat und ich bin vorher ran gesagt, das ist irgendwas mit einem J und einem W, also der Anfangsbuchstabe, der Vorname ist mit J. Und ich hatte da mehrere so im Kopf und der Nachname B. Und dann kommt doch tatsächlich ein 11-jähriges Mädchen auf der Liste. Nicht ganz vom Todeszeitpunkt her kommt es hin und er sagt dann mit immer mit zu mir Jennifer Wolf und da war Schluss. Also ich jetzt nur durchs Mark, durchs Knochen und Mark, dachte ich bis hierhin und nicht weiter, das wird mir zu tricky. Ich lebe mit der Geschichte, 6 Jahre Junge aus Österreich und damit ist gut. Und dann kam man auch so zur Vernunft, wenn es irgendwann doch der Jungsname hätte man herauskommen können, wenn in jedem Friedhof in Österreich und ringsum hätte man tatsächlich klappern können, um an diese Daten zu kommen, bis es irgendwann ein 6-jähriger Junge ist, der dann am 25. oder 24.06.97 gestorben ist. Ja, und dann kam der zum Kinderwunsch, sind Zwillinge geworden, und daher werden auch nur einen Namen gehabt und ein Name, der in Anführungsstrichen nur 6 Jahre alt geworden ist oder nicht halt im Kindesalter gestorben ist, das war mir dann auch irgendwie zu tricky, den weiterzugeben, weil der, ja, sinnbildlich nicht so lange erhalten hat.
Ja, das kann ich verstehen. Man will ja auch die eigene Geschichte neu schreiben, sag ich mal, und nicht das irgendwie ja, wieder hochholen. Aber ja, unglaublich. Ich glaube, man kann jetzt so wie ich sage mal von außen das ja nicht komplett nachempfinden, natürlich, was da auch in dir dann in solchen Situationen vorgeht. Aber ja, toll auf jeden Fall, dass du das so offen jetzt hier auch erzählst, weil ich glaube, das ist ein guter Einblick, dass jeder dafür ein bisschen sensibilisiert wird, was da alles so dranhängt an diesen Thematiken. Vielleicht, was doch mich persönlich interessieren würde, wenn dir irgendwas zu privat wird, kannst du natürlich auch jederzeit sagen, ne?
Ja.
Ich habe mehrere Bücher gelesen, damals auch so zu medizinischen Phänomenen und Co. Und da kam öfter mal diese Thematik bei transplantierten Menschen, dass die selber, also in diesen Büchern hatte ich einmal zum Beispiel sowas, wo mehrere Leute erzählt hatten, dass sie. Das waren aber oft welche im Erwachsenenalter schon, dass sie nach der Transplantation irgendwie auch selber so ein Empfinden hatten, als wenn, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es jetzt quasi zu spirituell oder so angehaucht ist, aber dass sie Anteile von jemand anderem mit in sich tragen, also nicht nur physisch. Hast du irgendwie durch diese Transplantation irgendwie für dich da eine Veränderung gemerkt oder so? Oder war das alles normal wie vorher für dich vom Empfinden?
War normal bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil die Bücher, wie du gesagt hast, war ja sicherlich eher klar aus dem Erwachsenenalter heraus, aber nee, also ja, bewusst habe ich als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener nichts wahrgenommen, bis vor 2 Jahren. Das schneide ich nur kurz an, weil das jetzt wirklich sehr familiär ist. Wir haben eine Familienhilfe aus diversen Gründen und wir haben auch da Aufstellungsarbeit gemacht hinsichtlich meiner Person. Und ich doch manchmal so eine Facetten zeige, wo ich mir denke, bin ich das wirklich? Oder meine Mutter dann auch so sagt, wer ist denn das? Warum macht der denn das so? Warum habt ihr sich denn so? Beziehungsweise so war der als Kind noch nicht oder war auch in der Erziehung, ne? Beziehungsweise war ich dann irgendwann bei dieser Aufstellungsarbeit. Und da war auch so das Thema, wie viel das unbehandelte psychologische bei mir damals, da war nie was gewesen. Also wir haben, meine Familie und ich, wir waren nie irgendwo in Behandlung dazu. Wenn ich heute nochmal transplantiert werden würde, würde ich das auf jeden Fall machen, definitiv. Und da waren wir halt, also ich war mit einer, den Namen sage ich jetzt nicht, bei einer Familienaufstellung hier in Bernau. Und wir haben uns bei der mal im Büro getroffen und haben die ganze Geschichte so auf, ich sag mal, jetzt klingt erstmal nach Hokuspokus, aber wenigstens, dadurch, dass ich es selber erlebt habe, war es ziemlich, ziemlich, ziemlich krass. Aufstellungsarbeit gemacht. Und dann ging es darum, wie viel von dem toten oder lebendigen Jungen noch in mir ist, an mir ist, so wie du dir jetzt auch gerade gefragt hast. Und dann waren wir in einem Raum, da wurden 4 Stühle hingestellt und dann. Ich weiß nicht, wer schon mal vielleicht die Aufstellungsarbeit gemacht hat, der weiß ungefähr, wie ich das jetzt meine. Manche machen das mit Farben, Feen oder mit Holzfiguren. Da waren es diese 4 Sattenstühle. Dann sollte ich mich auf den Stuhl setzen und ich sage, wie fühlt sich denn? Und ich sage, mir ist warm. Und ich sage, na klar, ich im Unterbewusstsein, na klar, verarsch mich doch nicht. Ich sitze ja auch in der Heizung, natürlich ist mir warm. So, und dann bin ich in den anderen Raum, da war mir dann kalt und dann bin ich zurück zu der Heizung und dann, ich sage, warum ist mir jetzt so kalt? Und wie, als ob. Ich habe dann von Ecke zu Ecke habe ich so einen Abschnitt von mir oder von jemand anders gesehen. Das war übelst krass. Und dann komme ich an meinen Ursprungsplatz zurück. Sie sieht richtig, wie kreidebleich ich mir war. Und dann war die Situation ungefähr so weit, dass sie gesagt hat, sie hat den Namen. Ich sage, wie sie hat den Namen? Ich sage, nee, andersrum. Wir haben uns dann vor diesen Stuhl hier, beide gestellt, wo ich dann so kreidebleich wurde und wo mir kalt war. Und da war aber dann mit immer dieser Stuhl, der an der Heizung war. Ich dachte, mir kann doch nicht sein, der ist so bullig warm eben noch gewesen. Wie kann er mit dem eiskalt sein? Wenn man sich durch die Geschichte und die Fragen, die gestellt hat, wurde, sind wir dann schlussendlich zum Grabstein gekommen. Also der Stuhl war dann visuell wirklich, ich habe es gesehen, ich habe einen Grabstein gesehen, ich habe den Namen gesehen, und sie hat ihn auch gesehen. Mir jetzt wieder völlig durchs Mark, gerade ich habe auch die Zelle noch im Portemonnaie, wenn nicht, können wir das als Bild hinten ranhängen. Ich sage, sie hat den Namen, ich sage, ich habe den auch. Ich sage zu ihr, wir sprechen den jetzt nicht aus. Wir schreiben den jetzt unabhängig voneinander auf. Weißt du, weil wenn man sich gegenüber den sagt, dann kann man sagen, oh ja, das wollte ich auch gerade sagen. Nee, das ist auf jeden Fall, dachte ich mir, nee. So, dann wart, sie schreibt den Namen, ich schreibe den Namen auf. Wir drehen ihn um. Ich bin nur noch zusammengebrochen. Ich habe den Heulkrampf meines Lebens bekommen. Und sie hat Jonas aufgeschrieben, ich habe Jonas aufgeschrieben und das Ding war durch. Also war so ein bisschen wie, da war denn für mich doch die Suche nach dem Namen und nach dem, wie die eingangs schon deine Frage war für mich beendet. War so, da hat sich das Kapitel mit der Transplantation geschlossen, aber höchst positiv, weil das ist unmöglich, also den kannst, ich krieg's jetzt noch nicht gebacken, wie sie den gleichen Namen aufschreiben konnte. Ich bin dann durch, ich bin dann gleich wieder, irgendwann erzählen wir wieder zu mir, kam. Ich sag, habe ich dir von den Namen schon mal erzählt? Haben wir dir, und ich bin alle durch. Ich sag, nee, da gab es keine rationale Erklärung für, warum wir beide den gleichen Namen in der gleichen Schreibweise aufgeschrieben haben.
Ja, ich kriege auch selber Gänsehaut, vor allem, wenn man auch merkt, so wie du erzählst, wie sehr auch für dich was bedeutet, natürlich. Das reicht auch, glaube ich, zu dem Thema. Tiefer müssen wir nicht rennen. Mir war bloß wichtig, weil aus meiner Sicht, ich habe mich sehr viel mit all diesen Dingen, sage ich mal, was ist jenseits des Sichtbaren alles so um uns herum. Oder ja, das sind ja die letztendlich großen philosophischen Fragen, auch wer wir sind, wo kommen wir her, wohin wir hin. Ich habe mich damit sehr viel befasst in den letzten Jahren und da auch vieles miterlebt. Und von daher, glaube ich, ist diese Geschichte, wie du sie erzählst, für viele vielleicht schwer zu glauben. Aber ich habe ähnliche Geschichten sehr oft schon mit persönlichen Menschen erlebt. Und es gibt, ich glaube, das können wir dazu sozusagen als Fazit sagen, zwischen Himmel und Erde weitaus mehr als das, was wir Menschen bisher denken zu wissen. Und deshalb ist auch dieses ganze Thema, nämlich Transplantation und so, glaube ich, sehr viel vielschichtiger, als es manchmal von der einen oder anderen Richtung sozusagen dargestellt wird, ne?
Ja.
Also, ja, Wahnsinn. Also, danke auf jeden Fall für das Vertrauen und auch, dass du das so offen ja, allen Zuhörern gegenüber darstellst. Ich glaube, ihr könntet auch einschätzen als Zuhörer, wie viel das wert ist, dass das ja, euch dann auch so jetzt hier präsentiert wird. Dann lass uns mal die Thematik ein bisschen schwenken. Du hast nämlich schon erzählt, Nachwuchs ist da, du bist mehrfacher Papa, du hast eine tolle Frau an deiner Seite, du bist quasi in deinen Hobbys aktiv und Co. Also man könnte sagen, die Geschichte hat ja ein tolles Happy End schon seit Jahren quasi, was jetzt am Laufen ist. Und du bist, wie gesagt, auch deutscher Meister geworden im Dart, deshalb reden wir jetzt hier auch miteinander. Und vielleicht da als Anfang, wie, inwiefern, wenn du jetzt am Dartboard stehst, ist das noch irgendwie für dich ein Faktor, dass du transplantiert wurdest? Also hast du einerseits körperlich, dass du dadurch irgendwelche Einschränkungen oder Veränderungen hast und andererseits vielleicht auch im Mentalen, Dart ist ja ein Mentalsport, wie würdest du sagen, hat dich das da irgendwie beeinflusst?
Erstens ist es auf jeden Fall schön, dass es noch so ein Sport ist, den man dann auch mit Transplantation und zunehmendem Alter, zunehmendem Gewicht und so denn, dennoch machen kann. Wir haben ja alle ungefähr, wir sehen ja nicht alle aus wie Gervin Price. Wir haben ja dann doch das eine oder andere Bäuchlein, wo man die Pfeile auch mal ablegen kann. Das ist beim Dart, die Transplantation merkt man gar nicht, bis auf Kleinigkeiten, wenn also da habe ich jetzt persönlich, das hat jetzt nicht allgemein für alle Herztransplantierten, die Dart spielen, sondern oder generell irgendeinen Sport machen. Ich habe auch nicht die sündeste Lebenseinstellung. Ja? Also ich glaube jetzt hier ist jetzt hier nicht den Fleischfressern das Grüne vom Tisch, sondern ich habe da trinke auch gerne mein Bier, auch mal bestimmt eins zu viel. Aber diese lockere Lebensart und Weise hat mich vielleicht bis hierhin auch gebracht, wo ich jetzt bin. Das alles nicht so enge zu sehen. Und beim Dart ist es so, wenn das Herz durch in gewissen Momenten, wo man konzentriert ist, wo du kennst, vielleicht spielst du in der Mannschaft, darf ich dir eigentlich auch Fragen stellen?
Ja, selbstverständlich. Ja, spiele ich.
Ja, und den kennst du ja, wenn du immer für dein Team bist, dann bist du durch mein Einbringen, bin ich dann, sag ich jetzt mal, Coach der Abteilung geworden, dann irgendwann Abteilungsleiter geworden und dann auch mit den Turnieren organisieren. Und kurzum, also wenn das Herz eine gewisse Frequenz hat, das merkst du dann. Also du kannst nicht vom Puls her so ruhig bleiben, wie du vielleicht in dem Moment bräuchtest, oder du kannst den Puls nicht so hoch so hintreiben, wie du ihn auch manchmal bräuchtest. Ne? Also da gibt es ja auch den unter anderem den, wie heißt denn der auf Insta, der Jonas, der Mentalist da, der mit dem Mental, der hat das auch, dass man gewisse Übungen mal machen muss, um die Herzfrequenz in die eine oder andere Richtung zu bringen. Der würde bei mir nicht springen, weil die so fehlgesteuert ist, in Anführungsstrichen. Durch die Transplantation ist halt alle Venen und ist alle transplantiert. Aber nicht Nervengewebe. Nervengewebe kann nicht transplantiert werden. Das heißt, ich würde auch nicht merken, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme. Da würde man halt irgendwie hier auf so einer Uhr merken, oder man merkt es quasi fast sozusagen, wenn es zu spät ist, wenn man da nicht die Anzeichen bekommt, wie bei gesunden Menschen, wo die Nervensysteme ja noch im Herz mit dabei sind, sind ja bei mir verödet, beziehungsweise nicht mehr dran. Medizinisch lese ich das jetzt nicht genau da. Und da macht da ist es ein bisschen schwieriger, da zu spielen, tatsächlich. Mental, dadurch, dass man schon mal immer den Löffel abgegeben hat und dann doch wieder zurückgekommen ist. Und sich dann auch wieder immer freuen kann, dass man immer noch an Bord steht, kann man das in seinem Mindset und in den mentalen Momenten gut für sich verwenden. Klappt, ist eigentlich eine Garantie, dass es immer klappt, aber man kann es sehr gut für sich arbeiten lassen.
Und ansonsten, wenn du jetzt in deinem Alltagsleben auch unterwegs bist, ich meine, hast du drei Kinder jetzt? Ja, also bei euch ist ordentlich was los. Ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, kann das einschätzen. Bei mir ist es ja noch nicht so weit, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, dass der Terminkalender gut gefüllt ist mit drei kleinen Kindern. Wie ist es für dich im Alltag? Hast du da irgendwas, worauf du jetzt besonders noch achten musst durch die Transplantation?
Eine regelmäßige Medikamenteneinnahme. Eine regelmäßige Medikamenteneinnahme, die jetzt auch seit kurzem gar nicht mal so wenig ist. Es war mal wirklich nur vier Medikamente. Der eine oder andere Transplantierte, der vielleicht hier zuhören sollte, der würde jetzt sagen, was? Nur so wenig. Aber jetzt sind es doch ein bisschen mehr, weil beim letzten Herzkatheter Anfang 2024, da ist irgendwie in der Nacht eine kleine Rhythmusstörung gekommen. Und die kommt jetzt immer mal wieder, wenn ich gerade aufgeregt bin. Also die triggert mich jetzt gerade beim Dart, aber man hat generell immer einen höheren Ruhepuls. Also im normalen Leben merkt man das nicht, nur in besonderen Momenten.
Ja, und jetzt bist du quasi dieses Jahr deutscher Meister auch geworden. Von dem, du hast den Namen vorhin genannt, komplett transplantierten Verband oder wie heißt der?
Transdia. Transdia e.V.
Okay.
Das ein großer Dachverein für Transplantierte und transplantierte.
Wie kam es das dazu, dass du da überhaupt hingekommen bist? Also wie hast du davon erfahren und wie lief das so ab, dieser Tag?
Das war ziemlich tricky. Ich war am 11. oder 9.4.25 bei einer Routineuntersuchung, die auch alle halbe Jahre oder alle dreiviertel Jahre, je nachdem wie der Allgemeinzustand ist, die Werte vom Herz und der Niere sind, ist man da mal öfter mal weniger. Und da war, also der hängt schon immer von der Transdia und und deren Sport, ne, und auch Leichtathletikmeisterschaften und hängen da schon was. Und dann war ich irgendwann mal und habe einfach gedacht, die werden ja wohl kein Dart dabei haben. Habe mir den QR-Code da gescannt und stand doch tatsächlich Dart dran. Ne. Dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt kannst du denn kleinen Traum, irgendwo einen Meistertitel zu holen, doch noch verwirklichen, weil natürlich das Teilnehmerfeld dementsprechend eingeschränkt ist. Und ja, und dann war das am 1. Mai und ich glaube, ich hatte noch 3, 4 Tage, um mich anzumelden, habe mich schnell angemeldet und bin dann nach Dresden gefahren und bin deutscher Meister geworden. So war das.
Ja, hast den Titel nach Brandenburg geholt, so muss das sein.
Ja.
Wie war das für dich vor Ort? Du hast ja dann quasi alles Menschen, die das genau verstehen können, deine Geschichte. Das ist ja wahrscheinlich auch was nicht so oft vorkommt, sonst irgendwie, dass man so diesen Rahmen mal erlebt. Wie war das so? Also einerseits alles Leute, die Dart-begeistert sind, das verbindet ja sowieso schon. Und dann aber noch auf dieser extrem persönlichen Ebene.
Das war überwiegend das Letztere mit der persönlichen Ebene. Das ist jetzt nicht so, das sind viele Momente jetzt, also durch deine Fragen wächst so viele Sachen, die schon ich sag mal, in Vergessenheit geraten sind, aber auch mit Absicht im stillen Kämmerchen sind, dass man sich nicht immer wieder in so einen Strudel holt, der dann auch ganz schnell mal negativ sein kann. Ach, du hattest ja so ein Glück und hätte, hätte, hätte. Und so, weißt du, ich meine, dass du so in so negativ depressiven Strudel gehen könnte. Und aber da wurdest du dann ganz schnell erdet. Also wir sind auf dem Parkplatz gefahren, dann sieht die ganzen Leute schon und sagt mir, boah, das ist ja jetzt ein Totave und sind ja alle transplantiert und dann ging es schon los. Der hat das und du hörst die Gespräche, hast da genau ein Ohr für und dann hörst du, ja, mein CK-Wert, ach, meine Blutgasanalyse, ach, der und der, die Werte und dachte, ach, Mann, stimmt, Junge, die Werte sind aber nicht so dolle. Und dann stehst du hier so noch nach dem Motto, also da wirst du ganz, ganz, ganz schnell, wurdest du ganz schnell geerdet. Ich hatte auch keinen Bock auf Tag, kann man nicht sagen, ich war aber so tiefenentspannt wie noch nie. Meine Frau war viel angespannt, ja, wo findet denn das statt? Wo findet denn das statt? Ich sagte, das werden die hier schon hinter uns aufbauen, weil erst Dinner und Gala war und dann im Anschluss Dart-Event, nannte sich dann Dart-Abend-Event und über die Tage, das ist immer eine Woche, also es ist immer eine Woche die Deutsche Meisterschaft um den Feiertag rum, wo der 1. Mai ist, also die nächste Deutsche Meisterschaft ist unten in Schwabingen und genau, wann der Dart-Abend immer ist, ob ich mal andere Sportarten mitmache, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall werde ich mich darauf fokussieren und vor jedem Spiel. Was bist du trans? Wo bist du transplantiert? Wie lange bist du transplantiert? Wie geht mit dir? Ich dachte mir echt, bin ich jetzt so wettkampfaffin oder bin ich jetzt gerade? Ich wusste nicht wohin. Ich sag, eigentlich wollte ich doch nur Dart werfen und jetzt kommt so was emotional. Da war, ach, das war alles weg. Also das hat sich noch nie so befreit werfen lassen wie an dem Tag, weil das war dann so, alle wie sie im Raum sind, waren alle mindestens einmal von einer Schippe gesprungen, wurden mit einem Defi wieder angeschmissen. Zumindest die Herztransplantierten und konnten nicht leben, wann froh, dass sie überhaupt noch da sind. So, das war, ja, vielleicht habe ich auch deswegen so gut abgeschnitten.
Ja, da kann man dann vielleicht dann zumindest richtig bewerten, was da an der Scheibe passiert und wie wichtig das im Vergleich zu anderen Dingen ist. Das ist ja oft was, was nicht nur beim Dart, sondern insgesamt ja in unserem Leben eine große Rolle spielt, wie oft wir das dann irgendwie schaffen, auch die richtige Dankbarkeit für die ganzen Dinge, die uns so umgeben, zu haben. Und da hast du wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Verbindung zu, als jemand, der das nicht so erlebt hat. Das kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Und du bist ja dann sogar, bist ja quasi Meister geworden und durftest dann zur WM, glaube ich, sogar fahren, ne?
Ja, das wurde, ich hatte erst, also war erst die Bestimmung so, dass man die Deutsche Meisterschaft gespielt haben musste, um an der Weltmeisterschaft dran teilzunehmen. Das ist aber, ja, ein oder andere Zuschauer darf sich jetzt nicht so streng vorstellen wie bei der PDC. Das sind ja alle mit Handicap, nicht im körperlichen Bereich, aber ja, einfach mit einem Handicap. Das ist es einfach und wird es auch so bleiben. Schon den durch die Medikamenteneinnahme hast du ja keinen, kannst du ja vom Puls und von der Konzentration her ja nicht das Mindset wie ein gesunder Spieler ohne Medikamenteneinnahme an Bord. Und da wurde das aufgelockert. Also man konnte dann noch so an der deutschen Meisterschaft teilnehmen für Deutschland. Aber da in Dresden wiederum hat sich ein Verein und eine Darts, wie heißt denn das? Darts-Event-Firma, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier sagen darf, ob das dann als Werbung zählt, die ist aus Köln, glaube ich. Eine größere, die hat das alles organisiert und da haben sie vorher wie so ein kleines Sichtungstraining gemacht, weil manche, da muss man dazu sagen, nehmen so starke Medikamente, dass die beeinträchtigt Sehvermögen haben oder auch Körpergefühl haben. Die müssen, da muss, war der Wortlaut, wir müssen ja erstmal gucken, ob die die Scheibe treffen oder unseren Caller verletzen.
Ja,
Ja,
kann ich mir
also
vorstellen.
das klingt für uns beide total lapidar, aber ich habe es ja in der deutschen Meisterschaft erkannt. Dann haben ja auch manche, Gott sei Dank, ein gewisses Alter. Und können ja dann auch von der Konzentration ja manchmal nicht mehr so gut werfen. Das muss ich jetzt für die Zuschauer anhören, wie als ob jemand mit einer Axt in der Walde vor sich hält. Aber die haben da alle richtig Bock drauf. Und bei der Weltmeisterschaft war es schon sehr, sehr, sehr professionell aufgezogen. Da waren ja über 55 Nationen. Ich hatte in meiner Gruppe einen Engländer, einen Österreicher und einen Inder.
Das ist wirklich eine schöne Sache, dass sowas überhaupt veranstaltet wird. Also es ist ja
Ja.
wirklich toll, dass da so viel Energie auch rinfließt und dass da was gemacht wird. Und auch cool, dass wir das jetzt hier mal im Podcast mit drin haben, weil ich habe es vor dir tatsächlich auch noch nie mitbekommen, dass es das überhaupt gibt. Und so wird es wahrscheinlich einigen gehen. Von daher ist es ja auch cool, wenn man da mal so ein bisschen ja, Aufmerksamkeit dann raufbringt, dass die Sachen, die da organisiert werden, auch eine gewisse Anerkennung finden. Ne?
Genau, im Vordergrund steht immer die Sache der Organtransplantation. Man merkt aber auch, also gerade bei der Weltmeisterschaft, soll man jetzt sagen, dass man jetzt, also die JIP-Nation, die nehmen jetzt sehr, sehr ernst. Also war definitiv eine ganz andere Welt zur deutschen Meisterschaft. Englisch, also vielleicht lag es nicht unbedingt an der Barriere, irgendwie doch Englisch zu sprechen und sich dann zu fragen, welches Organ und wie lange, weil da war wirklich Ehrgeiz hinter. Bis ich im Nachhinein erfahren habe, dass es wohl so sein soll, dass wirklich andere Nationen deren Sportler zu der Meisterschaft oder zu den Weltmeisterschaften schicken, und das Ganze bezahlen, beziehungsweise auch die Preisgelder für Medaillen, die sie mit nach Hause bringen, bekommen. Und ich glaube, da muss Ungarn ganz vorne gewesen sein, weil die waren nämlich sehr, sehr energisch und auch sehr, sehr gut im Dart, die Engländer auch. Dass da, ja, das da auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gefördert ist, dass man vielleicht hierzulande wieder mal ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen hinterhängt und nicht so viel davon weiß, wenn in anderen Ländern und wo die Australier im Teamwettbewerb hatte ich Australier, wenn du überlegst, war, wie weit weg ist und dann sind die bestehenden Spielzüge gegen die, das war dann schon Wahnsinn, dass die Leute sich so einen weiten Ritt gemacht haben, ne? Auch.
Ja, deshalb umso schöner, dass das in Deutschland sich auch immer mehr entwickelt und ja, durch Leute wie dich, die dann auch nach außen damit gehen und da so ein bisschen quasi auch Botschafter für den Sport an der Stelle sind, wird es ja dann auch größer und dann ja, wird es da sich auch weiter professionalisieren. Naja, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Wie ist das im Vereinsleben und so weiter jetzt für dich? Ist da irgendwie, also du hast das, glaube ich, sogar mit aufgebaut bei euch in Werneuchen, ne?
Ja, ich würde aber ganz kurz noch, wenn ich darf, zur Weltmeisterschaft sagen.
Ja, klar.
Weil das Finale, wo ich mich ja dann qualifiziert für habe und dann in Anführungsstrichen nur Vize-Weltmeister geworden bin, wurde halt auch nicht von irgendjemandem, das wurde nämlich von Max Hopp und Gabriel Clemens anmoderiert, kommentiert. Also wir sind da quasi zu viert, also zu acht, an vier Boards, an so einem Hang mit 400 Leuten im Hintergrund. Mir spielt und ich bin nicht ins Spiel gekommen, war so nervös, dass Max Hopp jetzt gerade mein Spiel mitcallt von jedem von den vier Altersgruppen, die gerade teilgenommen haben. Das war so tricky. Und ich wusste nämlich, dass wenn man den Sieg holt oder den höchsten Average über Turnier hat, dass man ein Spiel mit oder gegen Max Hopp oder mit oder gegen Gaga Clemens hätte gehabt. Und ja, das war dann so nach der Niederlage, dachte ich, nein. Jetzt hast du keine Chance, mit dem zu spielen. Und er hat dann auch gesagt, ich hatte 197 Rest und treffe dann 97. Und dann sagt er noch so auf Englisch, ja, an Bord 2, der deutsche Spieler hat gerade so hoch gescored und hat nur noch 100 Rest. Ich dachte, das gibt es dann nicht. Und dann, ja, der erste Fall, ich weiß nicht, also der ist heute, glaube ich, noch unterwegs. Der ist weit im Treckerreifen oben rüber gegangen. Also Wahnsinn. Ja, und dann war mit zwei Pfeilen zu viel Druck und in dem Moment hat dann der andere dann schon ausgemacht. Glück. Wer war zum 3-1 oder zu 2-0 Führung? Das war ziemlich, ziemlich, da bist du wirklich nie in die Konzentration gekommen. Und dann haben sie noch ein Showmatch gemacht und da hat dann die ganze Halle fast die ganze Halle meinen Namen gerufen. Und dann habe ich geschafft, mit Gara Clemens zusammen gegen Max Hopp und ein Engländer, der seit 13 Jahren Nierentransplantiert ist, gegen den zu spielen, hat mit Gaga auch gewonnen. Und meine erste Aufnahme war eine 76. Gaga sagt so: Oh, habe ich mir genau den richtigen ausgesucht? Naja, danach war eine 11. Ne? Wie
Gut,
immer so
okay.
ist.
Das kennen wir alle.
Ne?
Aber ja, das ist ja auf jeden Fall dann eine super coole Erfahrung nochmal.
Auf jeden Fall.
Und auch geil, dass die Jungs da mit vor Ort waren. Das ist natürlich auch schön, dass die sich die Zeit nehmen. Und vor allem, ich hatte ja nicht mitbekommen, dass du tatsächlich so ja wieder im Finale warst. Dann nochmal an der Stelle Glückwunsch. Das ist ja wieder eine Riesenleistung. Da hast du ja nicht irgendwie zu ihr postet oder so, ne?
Nee, doch auf unserer Vereinsseite war. Nee. Wie war denn das denn? Nee. Nee, da müssen wir noch an uns arbeiten.
Ja,
Mit der
ich musste mal,
aktuellen Sachen.
Wir
Genau.
müssen mal Matze von der Stierdart-Liga nochmal zusenden, dann, dass das auch publik wird, weil das ist ja wieder eine ganz tolle Sache. Von daher, ja, da sind ja mit Sicherheit viele stolz, die dich kennen, stellvertretend dann.
Ja.
Also, ja, top. Also würdest du sagen, quasi auf jeden Fall wahrscheinlich, was Dart angeht, die besonderste Erfahrung bisher, oder?
Ja, jetzt bleibt nur noch aus. Kann ich ja noch mal kurz. Jetzt hat mich der Verein, ich mich selbst und der Verein, das ist so eine Mischung aus beiden, für den Sportler des Jahres im Land Barnim zur Nominierung gestellt mit vier, fünf weit anderen. Und vielleicht kommt da noch mal. Aber dann ist es Schluss, wenn dann gibt dann kriegen noch Höhenflüge, muss ich aufpassen hier. Dann geht es hier noch irgendwie durch die Geschichte, wo ja auch die Transplantation gerne wieder im Vordergrund stehen kann, noch Sportler des Jahres im Land Barnim werden kann. Dann nehme ich den natürlich gerne mit Kusshand. Ne?
Kann man da abstimmen?
Ja, das ist so eine Online-Umfrage. Die halt ich auch. Die mache ich demnächst auch in meiner Insta-Story. Oder bei Insta als Story so rum.
Die kannst du mir auch gerne mal schicken. Dann packe ich die natürlich auch unten mit in die Beschreibung und dann könnt ihr alle, die jetzt mal zuhören, da auf jeden Fall mal raufgehen. Das dauert 1 Minute, ihr kennt diese Abstimmung. Und dann könnt ihr da mal schön eine Stimme da lassen für Christopher und dann voten wir den da mal schön hoch, dass er den verdienten Titel abräumt. Also musst du mir bloß zusenden und ihr findet die dann hier direkt unten. Erster Link, draufklicken, abstimmen und ja, tut nicht weh, hilft aber weiter. Und
Ja.
dann gucken wir mal, was passiert. Und wie lange läuft die Abstimmung noch, weißt du das?
Bis 14.11.
Bis 14.11. Genau, da habt ihr auch noch Zeit. Also von daher, wenn ihr jetzt hört, gleich rufen, abstimmen und ja, mithelfen. Ich denke mal, das trägt den Dart-Geist dann auch wieder an die richtige Stelle weiter. Wir sind von der Zeit schon ja fast am Ende. So viele Eindrücke, auch eine für mich, muss ich sagen, sehr, sehr spannende Folge. Also wirklich toll, dass du da so offen bist bei den ganzen Themen. Ich mache es ja mal ganz gern so, dass ich so eine Abschlussfrage stelle. Und ja, bei dir ist die Frage immer, welchen Zeitraum ich jetzt nehme. Ich würde mal sagen, wenn du dich selbst jetzt treffen würdest, vielleicht in dem Alter deiner Jugend, vielleicht so, ja, 1, 2 Jahre nachdem deine Transplantation war, welchen Tipp würdest du dir selber mit auf den Weg geben aus heutiger Sicht?
Boah, die ist ja krass. Die ist ja krass. Da habe ich jetzt die Gefühl, wer antwortet jetzt? Ich oder das Herz? Das ist wirklich. Dadurch, dass ich in so einer Situation, manchmal, wie ich es unterschätze oder ja nicht mir bewusst ist, in so einer privilegierten Situation zu sein, noch zu leben. Und das auch noch mache, obwohl manche Parameter nicht immer dafür gespielt haben, muss ich ja irgendwie doch irgendwo alles richtig gemacht haben. Also ich würde nicht, ich würd, was hätte ich für mich für einen Tipp, später mit dem Trinken anzufangen oder was, ich weiß nicht.
Ja,
Nee.
weil ist ja, wenn du das
Das
so sagst, sag ich mal, ist es ja vielleicht so eher so, dass man sagen kann, du hast jetzt nicht das Bedürfnis, du würdest nichts anders machen, als du gemacht hast. Und das ist ja was sehr Wertvolles.
ja, nicht zu der, also zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen. Hier, ein bisschen später, Helik. Wenn du mich jetzt fragst, das ist ja das Lebensjahr, das 12. Lebensjahr. Das 12. Lebensjahr, da war ich noch, war ich, glaube ich, das erste Jahr wieder überhaupt in der Schule. Ein Jahr lang hatte ich Privatschule zu Hause, war da nochmal ein ganzes Jahr quasi, ja, in Anführungszeichen, ja, mit meinen Worten, wie sie mir jetzt über die Lippen kommen, eingesperrt. Ne? Also kein Haus, kein Rinnen. Jedes Mal, wenn Grippewelle war, musste ich mir Mundschutzmaske, also alles, was jetzt vor 3, 4 Jahren Standard war, das hatte ich da immer schon in jeder Erkältungswelle gemacht und für mich selbst. Nee, also wenn die Frage auf 10 Jahre danach mit 20 gewesen wäre, da ich hätte für mich, wenn es mir einen gesünderen Lebensstil angeeignet, das hätte ich als Tipp für mich.
Ja, ist auch bei dir, muss man sagen, eine wirklich, wirklich große Frage. Ich stelle sie ja sonst immer, wenn es sehr auf Dart bezogen ist, die Folgen, so nach dem Motto, welchen Tipp würdest du dir als Dartspieler sich geben, als du angefangen hast? Aber bei dir ist das Thema natürlich so präsent jetzt auch in der Folge, dass ich sie deshalb so groß gemacht habe. Und ich glaube aber, was so wirklich rüberkommt, jedenfalls auch für mich so vom Empfinden, ist, dass du ein sehr aufgeräumter Mensch geworden bist durch deine Geschichte. Und ich glaube, dass auch viele Leute davon was lernen können, von deinem Weg und deinen Gedanken und vor allem auch deine eigenen Kinder da sehr, sehr viel von dir mitnehmen werden.
Hoffentlich nur Jutta.
Ja, da drücken wir die Daumen, aber ich denke, dass du bist auf einem sehr guten Weg. Und ich wünsche euch natürlich auch stellvertretend für alle, die hier zuhören, weiterhin das Beste. Wir werden uns mit Sicherheit noch öfter sehen beim Dart auf regionalen Turnieren. Ich komme immer gerne zu euch. Und sag schon mal vielen, vielen Dank für die Offenheit und für die Zeit. Und euch natürlich allen für Zuhören. Und das Schlusswort übergebe ich gerne an dich, Christopher.
Ja. Ach, das war so, ich war so aufgeregt, ja. Ich war so aufgeregt, was jetzt kommt. Du hast mich ganz toll hier durchs Menü geführt. Ja, ich hoffe, ich kann den einen oder anderen emotional erreichen, jetzt hinsichtlich über die Organspende nachzudenken. Wir wollen jetzt keinen überreden oder überzeugen. Sie ist wichtig, sie rettet Leben. Man kann denn so eine Geschichten wie meine das ist, derzeit, auch mit Höhen und Tiefen, einfach damit weitergeschrieben werden, dass man sich. Ja, den Organspendeausweis ausfüllt, bei sich hat, wenn der Tag X mal kommt, dass er woanders dann noch weitergehen kann.
Danke dir und damit für euch alle bis zur nächsten Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.